Ich möchte uns zur Hinführung, das heutige Thema, 100 Jahre Pfingstbewegung, die Berliner Erklärung ist immer noch aktuell, einige Verse lesen aus Matthäus 24. Matthäus 24, Vers 10 bis 12. Denn es werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit oder auch Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Vers 23 bis 24. So als dann jemand zu euch wird sagen, siehe, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, dass verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns auch in dieser Morgenstunde wieder hier frei und unverboten versammeln dürfen, um darüber zu hören, was in unseren Tagen geschieht, auch wenn es um all diese Zeichen und Wunder, diese Verführungen in unseren Tagen heute immer turbulenter wird, so dürfen wir bei all dem bei dir Zuflucht finden, bei dir Orientierung bekommen. Und deshalb danken wir dir von ganzem Herzen, dass schon vor 100 Jahren die Väter in der Berliner Erklärung auch zu der Schwarmgeisterei Stellung genommen haben und diese heute wieder ganz aktuell ist. Und so wollen wir uns von dir, von deinem Wort her ausrichten lassen. Halte du uns fern von aller Verführung. Und wenn die Verführung kommt, dass wir dann auch in diesen Fragen Orientierung bei dir haben und fest bei dir, bei deinem Wort bleiben. Herr, wir rechten mit dir und segne uns jetzt auch diese Zusammenkunft. Gib unserem Bruder das, was er uns dazu mitteilen soll, dass wir es gebrauchen können in diesen Tagen. Amen. Wir hören dann gleich auf die Botschaft.
Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und bin dankbar, dass wir so wieder zusammen sein dürfen, dass wir das Wort Gottes hören dürfen und auch miteinander einen Blick in die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi werfen dürfen, der hoffentlich zu unserer Belehrung und zu unserer Erbauung ist. Ja, es ist sicher nicht verkehrt, auch angesichts einer Pfingstkonferenz, sich immer wieder einmal mit dieser Bewegung zu beschäftigen, die beansprucht, ein zweites Pfingsten zu verbreiten, darzustellen, die beansprucht, ein Stück, ja, die urapostolischen Ereignisse, Gaben und Kräfte wiederzubeleben und eine endzeitliche Erweckung herbeizuführen. Ich denke, es ist gut, wenn wir immer wieder auch uns vor Augen halten, warum dieser Anspruch der Pfingstbewegung, dieses wunderbare biblische, göttliche Ereignis damals zu Pfingsten fortzuführen, ein falscher Anspruch ist, der letztlich religiösen Betrug und falsches Prophetentum in die Reihen der Gemeinde Jesu Christi hineinführt. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir sehen, diese Ereignisse der Berliner Erklärung und die dem vorangegangen sind, die sind ja in keiner Weise irgendwie veraltet oder abgetan, sondern sie sind heute im Grund ganz ähnlich zu erleben, wenn man also in irgendwelche Veranstaltungen der Pfingstler hineingeht, bis hinein in solche gewisse Extreme wie Lakeland, wie diese falschen Propheten und Wunderheiler in Amerika, dann sieht man diese Parallelität und diese Übereinstimmung auch dieser Geisterwirkungen, die da aufgebrochen sind damals und auch heute. Wir können auch lernen von den Auseinandersetzungen, die damals die bewährten und geistlich verantwortungsvollen Brüder zu durchkämpfen hatten, als sie mit diesen Geisteserfahrungen und Offenbarungen konfrontiert wurden und darum gerungen haben, ein biblisches Urteil zu finden, Orientierung zu finden in einer Situation, die ganz schillernd und verwirrend ist. Und schließlich ist es auch wichtig, dass wir uns über die Geschichte austauschen, weil ich denke, besonders in der jüngeren Generation, aber vielleicht auch in der mittleren Generation, der ich ja auch schon angehöre oder schon bald nicht mehr, da ist das Bewusstsein der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi nicht besonders stark entwickelt. Also wir sind sowieso zunehmend geschichtslos in der Gesellschaft sowieso, dass man sich gar nicht mehr den Anspruch hat, etwas zu lernen aus der vergangenen Erfahrungen, aus dem, was frühere Generationen erlebt haben und bezeugen können. Und das gilt aber auch für die Gläubigen, dass da eine Geschichtslosigkeit eingetreten ist, die ein Stück weit leider auch das Wirken der Verführung erleichtert. Denn wenn wir die Lektionen, die frühere Gläubige schmerzhaft durchleiden mussten, nicht mehr von ihnen annehmen, dann müssen wir sie unter Umständen selber neu schmerzhaft durchleiden. Von daher ist es, denke ich, sinnvoll und gut, wenn wir uns ein bisschen beschäftigen mit dieser Vorgeschichte und Geschichte, wie die Pfingstbewegung eigentlich anfing und dann auch, wie die Abwehr der Pfingstbewegung sich entwickelt hat. Nun, wir wollen einmal zurückgehen, einfach bis in die Jahre vor 1901, die Abschlussjahre auch des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert war ja in vieler Hinsicht ein Jahrhundert des Segens. Ein Jahrhundert, in dem viele erweckliche Aufbrüche stattgefunden haben. Ich denke, das 18. und das 19. Jahrhundert zusammengenommen waren Zeiten, in denen Gott viel Gnade geschenkt hat zu klaren Bekehrungen, zum Wachstum seiner Gemeinde, auch ein Stück zur Erbauung. Das Evangelium wurde verkündigt. Viele kamen zum Glauben. Und doch sehen wir, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch schon vermehrt der Same auch der endzeitlichen Verführung aufging und verstärkt sich auch diese Einflüsse ausgebreitet haben, die zur Verführung dienten. Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert, in dem zum Beispiel auch ein Spurgeon gepredigt hat, in dem viele Männer Gottes auch in Deutschland gewirkt haben, Elias Schrenk und andere, die das Evangelium verkündigt hatten, wo wirklich segensreiche Tendenzen waren. Und auf der anderen Seite war das 19. Jahrhundert das Jahrhundert der Bibelkritik, in der gerade von Deutschland, von der deutschen Theologie ausgehend, eine ganz üble Verleugnung der biblischen Wahrheit und des biblischen Evangeliums sich ausbreitete. Es war auch das Jahrhundert, in dem die ganzen Sekten und großen Verführungsströmungen, wie zum Beispiel die Adventisten oder auch die Mormonen, ihre Anfänge hatten, die Zeugen Jehovas. Also es gab eine Menge irrgeistiger Strömungen und die verdichteten sich und verstärkten sich gegen das Ende des 19. Jahrhunderts. Christian Science, also christliche Wissenschaft, alle diese Dinge haben ihre Anfänge eigentlich irgendwo im 19. Jahrhundert und haben sich dann im 20. Jahrhundert erst so richtig massiv ausgebreitet. Also es war ein Jahrhundert des Umbruchs, ein Jahrhundert, in dem immer noch Erweckungen und segensreiche Entwicklungen festzustellen waren, aber auch schon vermehrt schwärmerische Verführung, irrgeistige, dämonische Dinge. Dazu gehörte auch die irvingianische Bewegung, die kann ich nur hier kurz streifen. Das ist der Vorläufer, direkter Vorläufer der Pfingstbewegung 1830 und folgende, wo in England vor allen Dingen eben auch ein falscher Geist ausgegossen wurde, falsche Propheten aufstanden, die dann auch voraussagten, dass da Gott 12 Apostel berufen würde, die die Gemeinde für die Entrückung vorbereiten und die würden alle die Wiederkunft des Herrn Jesus noch bei lebendigem Leibe erleben. Und das hat sich nicht erfüllt und dennoch diese Bewegung ist damit nicht ausgestorben, sondern der Irrgeist ging weiter bis hinein in die neuapostolische Kirche, die ja heute eine der stärksten Sekten auch bei uns darstellt. Also diese Entwicklungen waren schon im 19. Jahrhundert da und von daher gesehen ist es etwas nicht ganz Neues, aber doch eine neue Qualität, als dann im Anfang des 20. Jahrhunderts ein Geist ausgegossen wurde auf zunächst mal Leute aus einer Bibelschule der extremen Heiligungsbewegung. Parham ist da der Name dieses Lehrers, der da Irrlehren verbreitet hatte über die völlige Heiligung und eine Stufenlehre aufgebaut hatte, wie man schließlich zum Empfang der Geistestaufe kommen könnte. Und diesem extremen Kreis, da geschah dann das erste Mal diese Geistesausgießung 1901, also am Anfang des 20. Jahrhunderts, die dann eben sich weit ausbreitete, die zunächst mal weitergeführt wurde durch einen Prediger Seymour, einen afroamerikanischen Prediger, und hat sich auch dann stark erstmal unter Afroamerikanern ausgebreitet, aber dann auch unter anderen christlichen Kreisen. Und es war eigentlich überall dasselbe, dass nämlich dieser Geist auf der einen Seite eine ganze Menge Faszinierendes hatte. Es gab Zungenreden, es gab Heilungen, es gab prophetische Botschaften, die zum Teil auch Wahres aufdeckten. Und auf der anderen Seite hatte dieser Geist von vornherein beunruhigende, verwirrende und erschreckende Auswirkungen, die letztlich an Spiritismus erinnert haben. Nämlich, dass zum Beispiel Menschen unter der Wirkung dieses Geistes niederstürzten, dass sie plötzlich in Trance fielen, bewusstlos wurden oder in einem Zustand der Halbbewusstheit irgendwelche Offenbarungen hatten, dass es auch die Seele scheinbar aus dem Leib austrat, solche Dinge, wie wir sie im Spiritismus feststellen. Es gab Zwanghaftigkeit, dass Menschen sich gewunden haben wie Schlangen, dass sie gekräht haben wie Hähne oder gebrüllt haben und sich benommen haben wie Tiere. Es gab zwanghaftes, ekstatisches, ja, sich bewegen, zittern, Lachanfälle, lauter solche Dinge, wo eigentlich die Kontrolle der Menschen, dass die bewusste Persönlichkeitskontrolle außer Kraft gesetzt war. Das geschah, wie gesagt, 1901. Das geschah 1906 bei diesem größeren Durchbruch, der eben da in Los Angeles stattgefunden hat und durch die Azusa Street Mission sich ausgebreitet hat. Überall waren diese spiritistischen, finsteren Geistererscheinungen offenbar. Und so war das die Reaktion geteilt. Auf der einen Seite gab es Leute, die gesagt haben, endlich bekommen wir die urapostolischen Kräfte und Gaben zurück. Gott hat sein Volk heimgesucht. Wir haben die Erweckung. Und auf der anderen Seite gab es Christen, die von vornherein gesagt haben, da stimmt etwas nicht. Das kann nicht der Geist Gottes sein. Auch hier wieder ein ganz grundlegendes Problem. Wir lesen in der Schrift in 1. Johannes 4, 1, dieses ganz klare Gebot, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das ist vielfach nicht geschehen in der Gemeinde Jesu Christi in den damaligen Tagen und das hat sich verhängnisvoll ausgewirkt darin, dass eben viele dieses Geisterwirken als göttlich angenommen haben, obwohl es ganz klar zutage tritt, dass eine solche Prüfung der Geister im Grund erweisen musste, es ist ein dämonischer Geist, der hier wirkt und niemals der Geist Gottes. Warum sage ich das so deutlich? Nun, wir können es nur ganz kurz streifen, wenn wir sehen, wie der Geist Gottes wirkt, dann haben wir hier ein ganz klares Zeugnis. Der Geist Gottes wirkt Selbstbeherrschung. Galater 5, Vers 22, die letzte Frucht des Geistes, oftmals etwas irreführend als Enthaltsamkeit übersetzt. Dieses Wort Enkrateia heißt Macht über sich selbst haben, Selbstkontrolle. Das heißt, der geisterfüllte Mensch ist nicht fremdgesteuert, sondern er hat seine ganzen seelischen und leiblichen Funktionen unter Kontrolle. Er beherrscht sie durch den Heiligen Geist. Und das andere, was wir auch finden, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also dort, wo jemand sagt, der Geist hat mich gezwungen, ich musste das und das tun, ich konnte gar nicht anders, da ist es nicht der Heilige Geist. Der Geist Gottes wirkt immer auf das Herz und Gewissen des Menschen und leitet ihn freiwillig den Willen Gottes zu tun. Und es hängt damit zusammen, dass der Mensch ja im Ebenbild Gottes geschaffen ist, dass er eine geschöpfliche Würde hat und einen in gewissem Sinn freien Willen. Und der Geist Gottes appelliert an unseren Willen. Wir müssen selber die Entscheidung treffen, Gott zu gehorchen. Wir werden nicht blind gesteuert vom Heiligen Geist. Das entspricht nicht dem Wesen des Heiligen Geistes. Also das kann man aus der Schrift klar erkennen. Dennoch, wie gesagt, viele waren fasziniert von diesen Kräften und haben nicht nüchtern geprüft, ja, aus welcher Quelle kommen diese Kräfte denn? Und so breitete sich die Pfingstbewegung, breitete sich diese Geistererfahrung rapide aus, vor allen Dingen in den Kreisen der Heiligungsbewegung. Und da müssen wir vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Es gibt geistliche Wurzeln für die Ausbreitung der Pfingstbewegung unter den Gläubigen. Und diese geistlichen Wurzeln, es ist gut, wenn wir die uns auch ansehen und daraus auch etwas lernen. Eine dieser geistlichen Wurzeln, und das war auch in Deutschland der Fall, war das, dass es Ende des 19. Jahrhunderts, hauptsächlich auch unter den Lehren von Reuben Torrey und anderen Vertretern der Heiligungsbewegung, aber auch unter den Lehren von Wesley, Charles Wesley, Finney, so bestimmten Erweckungspredigern der Heiligungsbewegung, zu ernsten, unbiblischen, falschen Lehren kam. Auch Torrey und auch Finney besonders, sie haben die Lehre vertreten, dass es eine zweite Erfahrung geben müsse im Leben eines Christen, die sogenannte Geistestaufe. Also der Mensch sei überhaupt noch nicht wirklich mit dem Geist ausgerüstet, wenn er wiedergeboren sei, sondern erst später müsse durch eine Geistestaufe der Geist so richtig empfangen werden, damit das geistliche Leben auch gesund verläuft. Und hier wurde mindestens Erfahrungstheologie betrieben. Das heißt, es wurden vielleicht und bei vielen echte göttliche Erfahrungen der Geisterfüllung mit einer falschen Lehre von einer Geistestaufe verknüpft. Es ist aber nicht auszuschließen, dass zum Teil bereits auch da schwarmgeistige Irreführung auch in den Reihen der Heiligungsbewegung gewirkt hat, bevor die Pfingstbewegung eigentlich angebrochen ist. Und da müssen wir eben auch sehen, wir müssen uns an die Lehre der Schrift halten. Der wahre Heilige Geist wirkt genau in den Linien, die er selber inspiriert und gegeben hat in dem heiligen Wort Gottes. Und nicht außerhalb dieser Linien. Das ist übrigens die ganz klare Trennlinie zwischen Schwärmertum und biblischem Christentum. Dort, wo Leute sagen, Gott wirkt auch ganz anders und ist auch ganz anders als das, was die Bibel sagt, dort haben wir kein biblisches Christentum mehr. Dort ist bereits Verführung und Mystik und ein falscher Geist hat Raum zum Wirken. Ja? Also die Bibel sagt ganz klar, Gott hat sich in seinem Wort geoffenbart. Er hat sich erkennbar gemacht. Wir können ganz klar sagen, wie Gott ist. Das heißt nicht, dass wir ihn völlig ausschöpfen können, aber dass jede Aussage, die wir in der Schrift über ihn finden, 100% wahr ist. Und Gott ist nicht anders als so, wie er sich in der Schrift geoffenbart hat. Ja? Und das müssen wir festhalten, denn das ist genau das Eingangstor für den satanischen Betrug, dass Mystiker und Charismatiker sagen, ja, Gott hat es zwar in der Bibel schreiben lassen, aber er kann auch völlig anders sein und völlig anders handeln, sogar entgegengesetzt, wie er es in der Bibel gesagt hat. Und in dem Moment, wo ich das glaube, dann nehme ich alles an, was übernatürlichen Charakter hat, Kraft hat, was mir ein frommes Rieseln über den Rücken verschafft, dann bin ich verführt. Aber in dem Moment, wo ich weiß, das Wort Gottes ist die Selbstoffenbarung des lebendigen Gottes und das, was im Wort steht, so ist Gott, darauf kann ich mich völlig verlassen. Dann werde ich auch geschützt, wenn ich nämlich an diesem Maßstab die Geisterwirkung messe und sehe, hier widerspricht es dem Wort Gottes, dann muss ich Abstand halten. Und das haben viele damals nicht getan. Es gab damals unbiblische Lehren über eine Geistestaufe und neue Geistesausgießung, auch im Pietismus, auch in den Kreisen der Heiligungsbewegung. Und es gab auch ein unnüchternes Streben nach Vollkommenheit. Und das ist auch so ein Punkt, der Perfektionismus im Fleisch. Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass wir hier auf dieser Erde keinen Zustand der Vollkommenheit erreichen können. Wir sind vollkommen in Christus. Das ist ganz wichtig. Das hat die Heiligungsbewegung viel zu wenig erkannt und gesehen. Dass wir in Christus eine vollkommen gerechte und heilige Stellung vor Gott haben. durch seine Gnade, durch sein vollkommenes Erlösungswerk. Aber was unseren Wandel angeht, was unseren Zustand angeht, da werden wir nie vollkommen sein, bis wir vom Herrn verwandelt in der Herrlichkeit sind. Und alle, die im irdischen Leben hier Vollkommenheit versprechen, und das sind auch Leute wie der Ivo Sasek zum Beispiel, falsche Heiligungslehrer, die betrügen das Volk Gottes und sind schlimme Verführer, hinter denen Finsternismächte stehen. Ja? Also der Teufel versucht, die Gläubigen in eine falsche, diesseitige Vollkommenheit zu verführen. Während der wahre Gläubige weiß, ich bin vollkommen in Christus und meine völlige Vervollkommnung findet erst statt, wenn mein Herr mich entrückt hat zu sich in der himmlischen Herrlichkeit. Dann wird es kein Fleisch mehr an uns geben, dann wird es keine Versuchung zur Sünde, keine Krankheit mehr geben, dann ist der Zustand der Vollkommenheit da. Aber der Teufel sagt uns, du kannst ihn schon hier erreichen. Du kannst schon hier völlig gesund sein. Du kannst schon hier völlig geheiligt sein. Und das war eine der Irrlehren, die der Wurzelgrund der Pfingstbewegung waren, die Lehre von dem reinen Herzen. Das kam von Wesley her. Und wir müssen hier auch große Namen respektlos einmal ganz nüchtern an der Bibel prüfen, ihr Lieben. Ja? Charles Wesley hat eine unbiblische Vollkommenheitslehre gelehrt. Und nach ihm wurde das noch verschlimmert von seinen Nachfolgern, dass er nämlich im Grund gesagt hat, die erste niedrigste Stufe ist die Bekehrung und Wiedergeburt. Ja? Das ist keine niedrige Stufe, ihr Lieben. Das ist der Durchbruch zur Fülle in Christus. Ja, das wurde also niedrig gemacht. Und dann gibt es die nächste Stufe, die völlige Durchheiligung. Und das ist genau das, was wo etwas ganz Falsches reingekommen ist. Dass nämlich man sagt, ich kann hier auf dieser Erde einen Zustand erreichen, wo keine Sünde, keine sündliche Begierde, kein sündiger Gedanke mehr bei mir zu finden ist. Wo ich nur noch rein und heilig bin. Und das ist der Zustand schlimmsten Betrugs und schlimmster Täuschung. 1. Johannes 1, wer sagt, dass er ohne Sünde ist, der betrügt sich selbst und er macht Gott zum Lügner. Wisst ihr, und das ist für mich ein ganz klarer Zusammenhang, dass dieser Lügengeist, dieser Betrugsgeist der Pfingstbewegung ausgegossen wurde auf Leute, die Gott zum Lügner gemacht haben und die sich selbst betrogen haben, indem sie gesagt haben, ich bin völlig ohne Sünde, ich habe einen Zustand der völligen Sündlosigkeit erreicht. Und das war nämlich genau diese Stufenlehre, wo schon vor Parham und aber auch um Parham herum und von ihm selber gesagt wurde, wenn ich nun völlig durchheiligt bin, dann kann ich die Stufe der Geistestaufe auch noch bekommen. Darüber hinaus. Und nach diesem Stufenschema haben sie dann auch gebetet, gefastet um die Geistestaufe. Und dann kam ein Geist. Und dieser Geist war ein betrügerischer Geist. Und das können auch viele nicht verstehen. Viele verstehen das Wort Gottes in diesem Zusammenhang nicht. Aber schaut mal, wenn wir auf dem Boden der Lüge sind, auf dem Boden der Selbstgerechtigkeit, der falschen Heiligung, dann haben wir keinen Anspruch auf eine Verheißung wie Lukas 11, wer den Vater bittet, dem wird er doch keinen Stein geben. Ja? Sondern das haben wir nur, wenn wir eine biblische Haltung einnehmen und nicht solche Irrlehren vertreten wie die von dem Perfektionismus. Und das war im Grund auch dieser Punkt, wo wir vielleicht auch gerade noch mal lesen, was Gott als Gericht schon im Alten Testament verhängt hat, 1. Könige 22, diese ganz interessante Geschichte von Josaphat, von den falschen Propheten und von dem echten Propheten. Ich denke, ihr erinnert euch daran. Da finden wir eine himmlische Szene. Und da geht es um Gericht im Haus Israel. Und da heißt es, Vers 19, 1. Könige 22, Micha aber sprach, darum höre das Wort des Herrn, ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies, der andere das, da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mache es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gelegt und der Herr hat Unheil über dich geredet. Also schon im Alten Testament finden wir das, dass Gott sehr wohl zulassen kann, dass die ungetreuen, betrügerischen Anhänger seines Volkes durch einen falschen Geist in die Irre geführt wurden, weil sie die Wahrheit, die von dem echten Geist gekommen ist, bewusst verworfen haben. Und genau das ist dieser Fall auch mit diesem endzeitlichen Gericht im Haus Gottes, als dieser falsche Geist ausgegossen wurde auf Leute, die letztlich eine Lügenlehre verbreitet haben, eine falsche Heiligungslehre, eine Lehre der Vollkommenheit. Und das ist eben auch eine Lektion für uns. Wir haben unsere Vollkommenheit nur in Christus, nicht in uns selbst. Wehe uns, wenn wir uns überheben und anfangen, in frommer Ich-Versteigung von unseren eigenen Kräften und Gaben zu schwärmen. Und darüber läuft eine Verführungsschiene. Und die lief damals sehr, sehr effektiv ab, weil viele Leute auch sich ausgestreckt haben, eben nach dem, dass sie ja die volle Vollkommenheit haben wollten, die apostolische Kräftefülle. Und das war auch im Pietismus, das war auch unter vielen Predigern, die zum Teil auch wirklich aufrichtige Diener Gottes waren, so eine schwärmerische Überhebung. Nur haben die Aufrichtigen nachher drüber Buße getan. Gerade auch, als die Berliner Erklärung herauskam, war das mit Buße verbunden, wo sie gesagt haben, wir alle haben ein Stück falsche Gedanken gehegt, haben die Linien der Schrift, die Demut verlassen. Und das war bei den Anhängern der Pfingstbewegung leider nicht zu finden. Ja, also dieser Ausbruch, dieser Einbruch dieses verführerischen Geistes geschah zunächst mal in dieser Heiligungsbewegung in Amerika. Es wurde dann sehr rasch dieses Feuer ausgebreitet in Europa durch Barrett, einen norwegischen Prediger, das heißt, er war Engländer, aber wirkte in Norwegen. Der war auf einer Spendenkollektenreise in Amerika und hat dort dann praktisch diese pfingsterischen Versammlungen mitbekommen, hat die Geistertaufe erlebt und ging dann zurück und hat dann in Norwegen, in Christiania, Oslo, Versammlungen gehalten, in denen auch diese spiritistischen Phänomene auftraten, Prophetie, Krankenheilung, Zungenreden. Und das hat sich in Europa herumgesprochen. Es waren auch einige deutsche Prediger dann dort in Christiania und haben diese Versammlungen besucht. Das waren auch zum Teil Jonathan Paul ist dorthin gegangen, auch Emil Meyer, ein Prediger der Hamburger Strandmission. Und da dieser Emil Meyer hat dann auch zwei Frauen eingeladen, zungenredende Prophetinnen aus Norwegen, die dann in Deutschland das erste Mal diesen Geist ausgebreitet haben. Und zu diesen Prophetinnen kam auch ein Evangelist, ein junger Evangelist, Heinrich Dallmayr, der aus Kassel war, und der hat dann diese zwei Prophetinnen auch nach Kassel gebracht. Und in dieser Zeit gab es eine ganze Anzahl führender Brüder aus der Gemeinschaftsbewegung, die sind dort in diesen Versammlungen gewesen, die haben aufrichtig gehofft, jetzt wirklich ein Geisteswirken, eine Geistesausgießung zu erleben, so wie sie es ja erbeten hatten und erhofft hatten, und waren zunächst mal überwiegend positiv gegenüber dieser neuen Bewegung eingestellt. Und erst als sie längere Zeit auch in diesen Versammlungen mit dabei waren, beziehungsweise Berichte darüber hörten, eben gerade auch von diesen spiritistischen Dingen, da wurde es ihnen unheimlich und sie haben angefangen zu prüfen und zu fragen, kann das der Geist Gottes sein? Und wisst ihr, das ist ein ernstes Ringen und eine große Not, damals wie heute. Es ist immer bei vielen Gläubigen diese Gefahr, diese Angst da, ich könnte ja den Heiligen Geist lästern und die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen. Das war übrigens etwas, was diese falschen Propheten auch knallhart ausgenutzt haben. Diese ganze Versammlung wurde diktiert von den Geistereingebungen dieser zwei Frauen und dann auch noch anderer Propheten. Wenn die gesagt haben, jetzt schweigt Stille, dann wurde die ganze Versammlung, die Leiter haben gesagt, sie müssen alle schweigen. Der Herr hat gesagt, wir müssen schweigen. Und dann kamen irgendwelche Befehle von diesen Propheten und genauso wurde es gemacht. Später haben die Brüder auch gesagt, diese ganzen Versammlungen standen unter dem Diktat von zwei Frauen. Das ist gegen die Schrift. Aber es wurde durch diese fromme Verführung gerechtfertigt. Der Geist redet durch die beiden. Und so gab es dann eben immer mehr auch seltsame Dinge. Ja, es wurden zum Teil Sünden aufgedeckt, öffentlich irgendwelche Leute angesprochen, du hast gestohlen, du hast betrogen. Und das war zum Teil zutreffend. Die Leute sind dann praktisch erschrocken und sind da aus den Versammlungen weggerannt deswegen. Und jeder hat gedacht, es sei Gott, ja, ohne zu sehen, dass auch der Teufel Sünden aufdecken kann und Hellseherei betreiben kann, wenn es seinen Zwecken dient. Ja. Und auf der anderen Seite war es eben so, dass da auch immer mehr sich Hochmut eingestellt hat bei denen, die diese Geistertaufe erlebt haben. Sie hatten das Gefühl, jetzt direkt durch innere Stimmen, durch Visionen und Eingebungen von Gott gesteuert zu sein. Was konnte ihnen ein anderer Mensch noch sagen? Sie waren ja direkt von Gott gelenkt. Und diese Hochmut, diese schwärmerische Vermessenheit hat sich da auch in diesen Versammlungen dann ausgewirkt. Und nach einiger Zeit kamen Männer wie Elias Schrenk und andere zu der Erkenntnis, das ist nicht der Geist Gottes. Elias Schrenk sagte damals dann, es ist ein Geist von unten, der sich hier Eingang verschafft hat. Auch Johannes Seitz, der ebenfalls auch etwas schwärmerisch angehaucht war am Anfang und es begrüßt hat, hat dann auch gemerkt, das ist von unten. Er hatte selber in der Seelsorge an pietistischen Schwärmern auch schon mit solchen Geistern, mit solchen frommen Geistern in Lichtengelsgestalt Erfahrungen gemacht und hat da auch gewarnt. Aber lange Zeit waren die Befürworter in der Mehrzahl und lange Zeit haben die, die erkannten, dass es ein Geist von unten ist, geschwiegen und hatten Angst, es klar auszusprechen. Und das hat der Feind ausgenutzt. In dieser Zeit sind viele Tausende von Gemeinschaftsleuten in die Fänge der Pfingstbewegung gegangen, sodass zum Schluss man etwa geschätzt hat, ein Drittel der gesamten deutschen Gemeinschaftsbewegung war übergegangen zu der Pfingstbewegung. Ja? Das war also ein Riesenschaden, eine Riesenverwirrung, Not, Zerstrittenheit, Spaltungen in Hunderten von Familien, in Hunderten von Gemeinschaftskreisen. Es war also eine Zeit der großen Verwirrung und Verirrung. Es gab zwei Zeugen, einige mehr, aber zwei besonders, die besonderes Gewicht hatten, nämlich Heinrich Dallmayr und sein Bruder August, die selber führend sozusagen in dieser neuen Zungenbewegung drin waren, unter diesem Geist waren und irgendwann unter schwersten Kämpfen und Anfechtungen gemerkt haben, ich bin verführt. Es kann nicht der Heilige Geist sein, den ich da empfangen habe. Und die haben sich dann losgesagt und haben öffentlich vor dieser Bewegung gewarnt. Das war für viele eine große Hilfe. Und dennoch war es so, dass eine Zeit lang man verhandelt hat, auf diplomatischer Ebene ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen hat und gesagt hat, wir wollen gegenseitig nichts Negatives veröffentlichen, wir wollen erstmal Stille halten. Das war vom Feind, das war nicht von Gott, ihr Lieben. Ja? Es hat auch nur den Pfingstlern genutzt, die noch Tausende weiter verführen konnten und viele Gemeinschaften zerrütten und spalten konnten. Und das war dann der Punkt, wo Brüder, die in der Verantwortung vor Gott standen, 1909 gesehen haben, es kann nicht so weitergehen. Es muss ein klares Signal der Warnung ausgesprochen werden, damit die Schafe der Herde des Herrn geschützt werden und diese Verwirrung und Verführung ein Stück eingedämmt werden kann. Und das war die Geburtsstunde der Berliner Erklärung. Es war wohl der General von Vieban, der mit Walter Michaelis gesprochen hat und der den Anstoß gab und gesagt hat, so geht's nicht weiter, wir müssen ein Signal setzen. Und daraufhin kam es zu einer Beratung in Berlin, wo viele führende Brüder im Werk des Herrn teilgenommen hatten, die sich ernstlich unter viel Gebet und Beugung zusammengetan hatten und beraten hatten und dann eine Erklärung veröffentlicht haben, die ein Stück wirklich auch ein heilsamer Wendepunkt war in der ganzen verwirrenden und notvollen Geschichte am Anfang der Pfingstbewegung, die eine geistliche Klärung gebracht hat und damit auch einen geistlichen Schutz für viele Gläubige, dass sie nicht länger sich von diesem falschen Geist letztlich auch verführen lassen konnten und wollten. Und das waren also zum Teil führende Brüder aus der Gemeinschaftsbewegung, die diese Erklärung unterzeichnet haben. Zum Beispiel Elias Schrenk Walter Michaelis, der damals Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes war, der Prediger Johannes Seitz, Otto Stockmeier, Leopold Wittekind, Freiherr von Tümmler, aber auch andere Kreise waren vertreten, Heinz Köhler und Johannes Warns, die Lehrer an der damals noch klarstehenden Allianz-Bibelschule in Berlin waren, General von Vieban, der eigentlich auch zur Brüderbewegung nahestand, Missionsdirektor Mascher von den Baptisten, Prediger Otto Schopf von den Freien Evangelischen Gemeinden und Superintendent Schütz von der Methodistenkirche. Also damals gab es noch in diesen Freikirchen noch klarstehende Leute. Heute kann man das leider nicht mehr sagen. Ja, und diese Brüder haben eine Erklärung veröffentlicht, die im Grunde zwei Grundaussagen hatte, die auch heute noch sehr, sehr wichtig sind. Die erste Grundaussage ist, dass sie klar und deutlich gesagt haben, der Geist, der diese Bewegung hervorgerufen hat, ist ein Geist von unten. Es ist ein Finsternisgeist, ein Truggeist und niemals der Heilige Geist. Wie gesagt, dazu gehörte Mut. Das hat viele Leute gegeben, auch Pietisten, die damals eine neutrale Stellung einnehmen wollten. Dazu gehörte leider auch Heinrich Körper, Ernst Modersohn gehörte eine Weile dazu. Noch andere, die gesagt haben, nein, lasst uns nur nicht das verurteilen, lasst uns das alles neutral halten und erstmal laufen, wie es ist. Wir dürfen da kein Urteil fällen. Und die Berliner Erklärung hat es gewagt, ein klares Wort zu sagen. Dieser Geist ist ein Geist von unten. Ich zitiere einmal, die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistbegabten nachträglich als besessen erwiesen. Es wird ganz klar gesagt, auch die Früchte des Geistes, ist interessant, das heute zu lesen. Der Geist dieser Bewegung bringt geistige und körperliche Machtwirkungen hervor. Dennoch ist es ein falscher Geist. Er hat sich als solcher entlarvt. Die hässlichen Erscheinungen wie Hinstürzen, Gesichtszuckungen, Zittern, Schreien, widerliches, lautes Lachen und so weiter treten auch diesmal in Versammlungen auf. Wir lassen dahingestellt, wie viel davon dämonisch, wie viel hysterisch oder seelisch ist. Gott gewirkt sind solche Erscheinungen nicht. Ja, auch interessant, der Geist dieser Bewegung führt sich durch das Wort Gottes ein, drängt es aber in den Hintergrund durch sogenannte Weissagungen. Also es ist auch deutlich, und das ist, muss man immer ganz nüchtern sehen, diese Verführer sagen auch richtige Dinge. Und oberflächliche Christen lassen sich dadurch blenden. Wisst ihr, das ist doch ganz klar, wenn ein Verführer 50% Lüge und 50% Wahrheit einem wahren Gläubigen vorsetzen würde, dann würde der Gläubige das bemerken und würde nicht drauf reinfallen. Aber lass es mal 80% Wahrheit sein und 20% Lüge oder 90% Wahrheit und 10% Lüge, dann werden die meisten den Köder aufnehmen. Das ist die Erfahrung und so wirkt es auch. Diese Prophetinnen haben am Anfang nur Bibelworte prophezeit, wobei das ja Blödsinn ist, die kann man in der Bibel lesen, die muss man nicht von einem Propheten hören, das ist Betrug. Und dann haben die Leute gedacht, oh, es ist von Gott. Und dann fingen sie an, unbiblische Geisteroffenbarungen, Botschaften zu bringen, die eben diese verführerische Linie gestärkt haben. Und dann war das Vertrauen der Leute schon da. Er führt sich ein durch Bibelworte und dann kommen falsche Prophetien. Das ist auch heute noch nicht anders. Es ist interessant, dass die Berliner Erklärung auch ein Bibelwort zentral begründend anführt, das auch ich entscheidend wichtig finde für das Verständnis der pfingstlerischen Verführung, nämlich 2. Korinther 11, Vers 2 bis 4. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn er einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Also dieses Bibelwort haben diese Brüder damals angeführt und es gibt uns einen geistlichen Schlüssel für das Verständnis der Endzeitverführung. Es ist ein falscher Jesus. Es ist ein andersartiger Geist. Und auch Gläubige können diesen Geist empfangen, wenn sie ihn durch Handauflegung oder durch ein irregeleitetes Bitten um diesen Geist empfangen, dann werden sie unter einen verführerischen Einfluss kommen. Sie werden falsche Eindrücke, falsche Träume, falsche Visionen haben, innere Stimmen hören, die sie in die Irre führen, weil sie nicht nüchtern auf das klare Wort Gottes gehört haben. Und das Zweite, was die Berliner Erklärung ganz deutlich und klar gesagt hat, sie hat eine kompromisslose biblische Abgrenzung von dieser Bewegung ausgesprochen und hat die Gläubigen aufgefordert, sich von ihr fernzuhalten. Ich zitiere, eine derartige Bewegung als von Gott geschenkt anzuerkennen, ist unmöglich. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass in den Versammlungen die Verkündigung des Wortes Gottes durch die demselben innewohnende Kraft Früchte bringt. Unerfahrene Geschwister lassen sich durch solche Segnungen des Wortes Gottes täuschen. Das ändert aber an dem Lügencharakter der ganzen Bewegung nichts. Und dann später heißt es, wir bitten hierdurch alle unsere Geschwister um des Herrn und seiner Sache willen, welche der Satan verderben will, haltet euch von dieser Bewegung fern. Hiermit haben diese Brüder einen ganz, ganz wichtigen Schritt getan. Sie wurden damals übrigens ähnlich wie wir auch heute angegriffen als lieblos, als extrem, als richtend und verurteilend. Ja, das war so das Urteil der Neutralen, die versucht haben, die Pfingstbewegung stehen zu lassen, so wie sie ist. Aber im Grunde haben sie nur der klaren Lehre des Wortes Gottes gefolgt. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir die Geister prüfen sollen, ob sie aus Gott sind. Die Bibel warnt uns auch in 1. Timotheus 4, Vers 1 ganz klar und deutlich, und es steht genau mit der Pfingstbewegung in Übereinstimmung. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Und die Bibel sagt auch ganz deutlich, dass wir uns von Irrlehren und von solchen falschgeistigen Wirkungen fernhalten müssen. Es ist ein Sauerteig, der da in die Gemeinde Jesu Christi hineingebracht wurde. Und die Bibel zeigt ganz klar, wir sollen uns vom Sauerteig fernhalten. Wir sollen uns absondern von aller falschen Lehre. Ich werde das vielleicht nachher nochmal ein paar Bibelworten belegen. Tatsache ist, dass diese klare Warnung bedeutet hat, dass die Gemeinschaftskreise ganz deutlich sich auch abgesondert hatten in der großen Mehrheit von der Pfingstbewegung, dass dieser falsche Geist keinen Raum mehr hatte, unter Gläubigen weitere Anhänger zu werben, dass da eine Warnung da war und eine biblisch gesunde Abgrenzung, die sehr zum Segen war für die bibelorientierten gläubigen Kreise in Deutschland. Für viele Jahrzehnte hat diese Mauer um Jerusalem gehalten. Und dann wurde sie von den abgewichenen Enkeln der Berliner Erklärung selber eingerissen. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Vielleicht noch ein kurzer Ausblick. Die Berliner Erklärung, wie gesagt, hat dazu geführt, dass die Bibeltreuen sich abgesondert hatten und abgegrenzt hatten und dass diese Irrlehren öffentlich auch genannt wurden und durchschaut wurden von vielen Gläubigen, dass da ein Schutz und eine Trennung da war. Und so konnte sich auch die Pfingstbewegung nicht wesentlich weiter ausbreiten. Sie hat sich dann abgetrennt und verselbstständigt. Sie haben eigene Gemeinden gebildet. Dabei kam es auch schon bald zu eigenen Spaltungen. Das große Werk, das damals im Vordergrund stand, war der Mülheimer Gemeinschaftsverband. Und dann gab es noch etwas extremere Pfingstler, die haben dann ihre eigenen Kreise gegründet. Zunächst mal wurde auch mit einer Mülheimer Erklärung versucht, dieses klare Zeugnis der Berliner Erklärung zu vernebeln und zu kritisieren und die Pfingstbewegung zu rechtfertigen. Aber letztlich haben die allermeisten dann wirklich auch eine klare Konsequenz gezogen, sich von der Pfingstbewegung und diesen Kreisen, auch von den Zeitschriften, von den Predigern zu trennen. Wie gesagt, nochmal ein Blick auf die Neutralen, Pastor Körper, Evangelist Jakob Vetter, Pastor Krawiecki und Pastor Modersohn waren eine ganze Zeit lang der Meinung, man müsse die Pfingstbewegung einfach stehen lassen und dürfe sie nicht kritisieren, nicht angreifen. Und das hat natürlich auch in manchem Schaden angerichtet, hat dazu geführt, dass unklare Christen dann auch in diese Bewegung hineingezogen wurde. Sie haben selber eine unklare Lehre gehabt. Das waren Brüder der Heiligungsbewegung, die eben auch eine große Endzeiterweckung und Geistesausgießung sehnlichst erwartet hatten. Und sie sind da einfach auch über die Bibel hinausgegangen, haben die Bibel, die biblische Lehre, falsch verstanden bzw. missachtet. Die meisten haben dann später Buße getan. Modersohn hat Buße getan, Krawietzki, die haben sich schon 1911 von ihrer neutralen Position verabschiedet, waren dazu gezwungen worden, auch durch eben die ausufernden Erscheinungen dieses falschen Geistes. Und andere Körper hat noch längere Zeit diese neutrale Stellung versucht beizubehalten. Und wie gesagt, da gab es dann scharfe Angriffe auf die Brüder, die die Berliner Erklärung veröffentlicht hatten. Aber das hat der Sache der Gemeinde Jesu Christi im Grund geschadet. Ja, werfen wir jetzt einen Blick ins 20. Jahrhundert. Das Ganze ging über viele Jahrzehnte, dass da eine klare Abgrenzung vorhanden war zwischen den evangelikalen oder bibelorientierten Kreisen und der Pfingstbewegung. Das hat sich geändert mit dem Einbruch der charismatischen Bewegung. Das war eine Bewegung, die aus der Pfingstbewegung entstanden ist, in den 60er Jahren im Wesentlichen, und zwar dadurch, dass in Amerika liberale, ungläubige Pfarrer der evangelischen Kirchen und katholische Priester, natürlich auch ungläubig, zu den Pfingstlern hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen euren Geist, legt uns die Hände auf. Und die Pfingstler haben das gemacht. Und die haben den Geist empfangen, haben in Zungen geredet, haben Prophetenbotschaften gebracht. Und dann sind diese Pfarrer und Theologen hinausgegangen in ihre Kirchen und haben dort nach dem Sauerteigprinzip das ausgebreitet, diesen Geist ausgebreitet, die Lehren des Pfingstlertums ausgebreitet. Die charismatische Bewegung bedeutete, dass dieser falsche Verführungsgeist über die verfestigten Grenzen zwischen Pfingstbewegung und der übrigen Christenheit hinausgesprungen war. Zunächst mal eben in die liberalen Großkirchen und die katholische Kirche. Dort wurden in fast allen Großkirchen, wie wir es auch bei uns haben, charismatische Erneuerungsbewegungen gebildet, die interessanterweise im Rahmen der Kirche waren, die also auch nicht etwa sich absonderten von Liberalismus, von der Leugnung der Gottheit Jesu Christi und des Sühnopfers, sondern die nach dem Sauerteigprinzip überall dort wirken wollten, wo sie herkamen, um dort diese charismatischen Lehren auszubreiten. Das gab auch in der katholischen Kirche. Inzwischen ist ja die katholische charismatische Bewegung der größte Teil der charismatischen Bewegung mit mehreren hundert Millionen Anhängern. Alles ergebene Anhänger der katholischen Kirche, die Maria verehren und die Heiligen verehren, die Monstranz anbeten und aber meinen, sie seien wiedergeborene, geistgetaufte Christen, ja, was überhaupt nicht sein kann. Also auch ein Hinweis auf diesen endzeitlichen Betrug, genauso eben in den liberalen Kirchen. Es gibt auch zum Beispiel Leute wie Kupfermann, der ist Charismatiker und Bibelkritiker. Ne? Das geht wunderbar. Ne? Man kann also praktisch historisch-kritische Bibelauslegung betreiben und diesen falschen Geist haben. Das zeigt auch schon, dass es nicht der Heilige Geist sein kann. Ja? Wenn jemand Bibelkritiker ist, dann ist er nicht wiedergeboren. Ja? Dann hat er den Herrn und sein Wort überhaupt nie erkannt. Aber er kann in Zungen reden und heilen. Das geht. Ja? Ja, also wie gesagt, diese charismatische Bewegung entstand in den Großkirchen. Es gab dann auch eine ganze Anzahl unabhängiger charismatischer Gemeinden später, die sich als sehr attraktiv erwiesen haben für die ja immer mehr von New Age-Denken und religiöser Auflösung geprägten Menschen. Also viele moderne Menschen sind von charismatischen Gemeinden angezogen worden, von dieser Erlebnisfrömmigkeit, von dieser Offenheit. Da gab es auch keine Heiligung, keine Abgrenzung zur Welt. Da war alles möglich in diesen charismatischen Gemeinden. Und diese charismatischen Gemeinden kamen dann auch in den 70er Jahren hinüber wieder nach Deutschland. Einmal Jugend mit einer Mission, denkwürdige Einsätze bei der Olympiade in München und dann aber auch eben andere Kanäle, Arnold Bittlinger, Schloss Kraheim, Wilhard Becker, das waren so Anfänge, wo diese falschgeistige Verführung rüberkam und da immer mehr auch Fuß gefasst hat, auch in Deutschland. Dazu kam, dass eben über Billy Graham, über die amerikanischen Evangelikalen die Abgrenzung gegen die Pfingstbewegung systematisch untergraben wurde. Billy Graham hat ja schon früh mit den Pfingstlern und Charismatikern zusammengearbeitet und er hat maßgeblich mit dafür gesorgt, dass also bei der Lausanne-Konferenz für Weltmission charismatische Missionswerke und Charismatiker gleichberechtigt mit zugelassen wurden und das hat auch die Widerstände in Deutschland bei Allianzkreisen, denke ich, mit lockern helfen, genauso wie später eben auch die Haltung von Willow Krieg, Pro Christ und so weiter, die alle gesagt haben, wir müssen die Charismatiker als unsere Brüder und Schwestern mit ins Boot nehmen, wir müssen mit ihnen vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und so kam der Punkt, wo auch dadurch, dass die in der Gemeinschaftsbewegung selber die Bibelkritik, die Abkehr vom Evangelium und von der Bibel immer stärker schon früh, schon in den 60er, 70er Jahren, sie um sich gegriffen hatte. Da war überhaupt nicht mehr diese klare biblische Substanz, die wir noch bei den Vätern der Berliner Erklärung finden. Die Enkel waren selber vom Herrn und vom Wort des Herrn weit abgewichen. Sie waren pragmatisch. Sie haben auch gesehen, dass diese Art der Charismatiker, erfahrungsbetont, gefühlsbetont, die Leute anzusprechen, dass das Wachstum bringt. Ja, und das ist die große Angst vieler pragmatischer Führer der Gemeinschaftsbewegung. Wir könnten ja aussterben, wir könnten zur Bedeutungslosigkeit verfallen, wenn wir den biblischen Weg weitergehen und uns an die Bibel halten. Also weichen wir davon ab und werden modern und nehmen die Methoden der Welt mit hinein. Willow Krieg, dieses Konzept, besucherorientiert zu arbeiten und die Leute, die Ungläubigen anzusprechen durch attraktive Gottesdienste. Das war ganz stark mitgeprägt dadurch, dass man gesagt hat, ihr müsst Rock- und Popmusik, ihr müsst charismatischen Lobpreis mit hineinnehmen, dann sind die Leute angezogen und dann geht's aufwärts. Und aus dieser pragmatischen Denkweise heraus wurden dann auch die Abgrenzungen, die damals gegen die Pfingstbewegung aufgerichtet wurden, letztlich freiwillig von evangelikaler Seite eingerissen. Das heißt, man hat angefangen, sich immer mehr mit den Pfingstern und Charismatikern brüderlich auszutauschen, den Dialog zu führen. Und Dialog ist ja eine weltliche Sache, ihr Lieben. Dialog bedeutet, wir erkennen an, jeder von uns hat einen Teil der Wahrheit, keiner ist ganz richtig und keiner ist ganz falsch und wir sind gleichberechtigt. Ja? Also wenn jemand anfängt, Christen sollten einen Dialog mit dem Islam führen oder einen Dialog mit der katholischen Kirche oder auch den Dialog mit irgendwelchen Irrlehrern, dann muss ich sagen, das ist biblisch nicht richtig. Mit Irrlehrern führen wir keinen Dialog, ja? Sondern wir sondern uns von ihnen ab und bezeugen die Wahrheit in Liebe. Ja, wir schlagen ja niemand den Kopf ein, aber wir wollen einfach getrennt bleiben von diesen Irrlehrern. Und diese Gesinnung wurde aufgegeben. Man hat gesagt, ja, wir haben von euch zu lernen. Ihr seid ja auch liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Eigentlich trennt uns doch gar nichts mehr. Und deswegen wurden dann auch Gespräche geführt auf Allianzebene bis hin zu dem Punkt, wo dann die Allianz beschlossen hatte, die Charismatiker mit zuzulassen, die Pfingstbewegung und freier Christengemeinden, Pfingstgemeinden mit zuzulassen in die Allianz. Und dann auch der Gnadauer Verband hat dann etwas später eine ähnliche Entscheidung getroffen. Also 1. Juli 1996 die Kasseler Erklärung, die im Grunde da eben zwischen Allianz und Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden die Öffnung beschlossen hat und dann später 2009 die gemeinsame Erklärung des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes und des Mülheimer Verbandes. Ich denke, ihr habt das so ein bisschen mitverfolgt. Da ging es also darum, dass man im Grund gesagt hat, wir erkennen an, dass in der Pfingstbewegung der Heilige Geist wirkt. Also dieses klare Wort, es ist ein Geist von unten, wurde zurückgenommen. von Leuten, die selber schon gar nicht mehr den Heiligen Geist haben. Das ist klar, die haben auch keine Unterscheidungsfähigkeit. Wie sollen sie auch? Ja, von Leuten, die selber, wie es Jürgen Werth gesagt hat, ja, in den Kreisen der Allianz glaubt doch fast niemand mehr an die wortwörtliche Inspiration der Bibel und dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde. Also ich glaube auch, dass es 1 Million Jahre waren. Ne? Das hat er wortwörtlich in einem Fernsehinterview gesagt. Und wenn die Allianz so steht, dann ist auch kein Wunder, dass sie die Pfingstler aufnehmen. Warum sollten sie sie nicht aufnehmen? Sie sind ja im Grunde genauso weit vom Herrn und seinem Wort abgewichen wie die Pfingstler auch. Also war man sich ja da auf einer gemeinsamen Grundlage. Und so wurden auch in den Gemeinschaftskreisen charismatischer Lobpreis, charismatische Praktiken immer mehr ausgebreitet. Das geschah meistens in dem pragmatischen Rahmen von Willow Creek. Das heißt, man hat gesagt, wir mischen das alles so ein bisschen, so moderne Musik und Weltlichkeit, Theater, Popmusik, Witze, kurze Predigten und dann eben so als Salz in der Suppe noch ein bisschen charismatischen Lobpreis und ein paar Heilungsgottesdienste. Dieser Mix, der wird uns beleben und wird bestimmt bewirken, dass wir wachsen und junge Leute an uns binden können. Das war ja so ungefähr diese Denkweise, Vermischung statt Absonderung. Ja? Und diese Denkweise wird jetzt, bringt auch schon immer mehr Früchte. Ich habe einmal ein Gespräch geführt mit einem Mann, der hat gesagt, ja, wir hatten bei uns in der Gemeinde so einen Fall, da war eine Frau krebskrank und dann haben da ein paar Brüder mit ihr gebetet und haben die Dämonen versucht auszutreiben, die Krankheitsdämonen. Und dann hat es nicht so ganz geklappt. Und jetzt weiß ich auch nicht, wie soll ich mich denn da verhalten. Aber ich sagte, was für eine charismatische Gemeinde gehst du? Ja, Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Da habe ich gedacht, so weit sind wir gekommen, dass im Liebenzeller Gemeinschaftsverband Dämonenaustreibung bei Krankheiten passieren. Ja, das ist die Frucht dessen, dass diese geistliche Mauer, diese Abgrenzung der Berliner Erklärung verlassen wurde und dass mehr oder weniger starke Extreme oder weniger extreme charismatische Einflüsse jetzt völlig ungehindert in diesen Kreisen Platz greifen können. Ja. Und eine Sache ist da auch noch wichtig, dass wir uns damit beschäftigen müssen, was viele Leute sagen, ja, die extremen Charismatiker sind sicherlich ungesund. Von denen würde ich mich auch ein bisschen fernhalten. Aber es gibt doch gemäßigte Charismatiker, die sind doch ganz sympathisch und in Ordnung. Und das ist eben auch wieder dieses menschlich-pragmatische Denken, das uns hier einen Streich spielt. Denn der Punkt ist, ein wirklicher Charismatiker ist jemand, der unter einem dämonischen Irrgeist steht. Ja, der also die Geistertaufe empfangen hat. Es gibt bei den Pfingstlern und Charismatikern auch einzelne Gläubige, die haben die gar nicht empfangen. Die sind gar keine wirklichen Pfingstler, obwohl sie sich zu den Pfingstlern halten und auch groß drunter leiden, dass sie nicht Zungen reden können, dass sie nicht die Geistestaufe haben. Die hat Gott bewahrt, ja, das ist noch Gnade. Aber im Regelfall ist ein echter Charismatiker, gemäßigt oder nicht, jemand, der die Taufe mit dem Heiligen Geist, also diesen falschen, betrügerischen Geist empfangen hat. Und wenn das so ist, dann steht er unter der Einwirkung eines finsteren Geistes. Und er hat auch falsche Lehren, Irrlehren in seinem Leben. Nun gibt es tatsächlich Kreise, in denen zum Beispiel man in den Gottesdiensten keine Prophetien hört, kein Zungenreden und Zungensingen, wo vielleicht sogar noch alte Glaubenslieder gesungen werden aus dem Pfingstjubel statt die modernen charismatischen Lieder. Solche Kreise sterben rasch aus, die werden immer weniger, aber es gibt sie noch. Ja? Aber wir sollten deswegen nicht meinen, dass solche gemäßigten Charismatiker harmlos seien und man mit ihnen Gemeinschaft haben könnte. Ich weiß zum Beispiel bei uns, ich war ja in JMS Altensteig, diesem Missionswerk, das extrem charismatisch ist im Kern, aber ganz gemäßigt in der äußeren Erscheinungsform. Und ich weiß es noch, der Gründer Hermann Riefle, der sich da auch als Apostel für Deutschland bezeichnen ließ und der mit Yonggi Cho in Verbindung stand, mit Siegfried Müller, also mit lauter Extremisten, der hat dann mal gesagt, auch mir gegenüber, Ja, also bei uns gibt's diese Erscheinungen wie das Hinstürzen und das Umfallen und so weiter. Das gibt's bei uns nicht. Das haben wir bei uns praktisch verboten so und abgeschafft. Ja, und ich dachte, wie kann der Mann das sagen, wenn das das Wirken des Geistes? Ich war ja damals Pfingstler. Wie kann er das Wirken des Geistes so einschränken? Und dann hat er gesagt: Ach, weißt du, wir haben lauter Pietisten, die zu uns kommen und die würden von solchen Sachen abgeschreckt. Und deswegen haben wir in unseren Gottesdiensten eine ganz ruhige und zuchtvolle Gestaltung, dann fühlen die sich wohl. Ja? Und interessant war, in den internen Versammlungen, ja, in den Gebetsversammlungen der Mitarbeiter, da passierten auch ganz andere Dinge. Ja? Da passierten zum Teil wilde charismatische Dinge, aber man hat nach außen hin einen ganz gemäßigten, harmlosen Eindruck gemacht, weil viele, viele Pietisten dorthin gingen und sich dort auch haben verführen lassen. Dann schön vorgegangen sind und dann waren da die Ältesten, die haben immer die Hände aufgelegt und mit Zungen gebetet. Und wie viele Hunderte von Leuten aus pietistischen Kreisen haben da diesen falschen Geist abbekommen. Ja? Aber es sah alles harmlos aus, es war nichts Extremes dabei. Aber wenn jemand auch bei den sogenannten gemäßigten Charismatikern den falschen Geist empfängt, dann weiß niemand, wohin dieser falsche Geist ihn führt. Und ich weiß, dass viele Leute aus den sogenannten gemäßigten Kreisen irgendwann mal zum Peter Wenz, zu den Extremen gehen, weil es dort mehr von diesem Gift gibt, von dieser Ekstase, von diesen ganzen Dingen und zum Teil eben dann eine ganz extreme Entwicklung nehmen. Also die gemäßigten Charismatiker sind gefährlich, gerade weil sie ein Stück für normale, bibeltreue Gläubige attraktiv und harmlos wirken, benutzt sie der Feind, um Leute durch sie irre zu führen, die dann nachher womöglich auch irgendwo Extremes landen können. Also wir müssen ganz klar sagen, dort wo diese Irrlehren sind, dort wo der falsche Geist ausgeteilt wird und wirkt, dort müssen wir uns grundsätzlich absondern. Und diese Absonderung ist von den evangelikalen Kreisen bewusst und konsequent aufgegeben worden. Und wenn wir in einer Situation der Vermischung sind, wie wir es heute sind, dann wirkt ein geistliches Gesetz. Und das ist das Gesetz vom Sauerteig. Da heißt es ja in Galater 5, ich lese das mal mit uns, und da geht es eben um Irrlehre, um Verführung. Vers 7 folgende, Galater 5. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Deswegen, Vermischung nutzt immer dem Teufel. Vermischung nutzt immer dem Bösen, dem Verderblichen. Wenn ich die Gemeinde schützen will vor Verderbnis der Irrlehre, vor Verderbnis der Sünde, dann muss ich mich davon trennen und klar absondern. Ich sage das immer auch mit dem natürlichen Vergleich, wenn wir 100 gesunde Äpfel haben und 2 faule Äpfel, dann müsste ein wohlmeinender Mensch doch sagen, ja, die 100 gesunden Äpfel können es doch bestimmt bewirken, dass die 2 faulen auch gesund werden. Ja? Wenn man die zusammenlässt, dann müssten die das doch eigentlich bewirken. Und in Wirklichkeit sagt uns die Erfahrung, wenn wir lang genug die beiden faulen Äpfel und die 100 gesunden beisammen haben, dann haben wir hinterher 102 faule Äpfel, ja, ganz gewiss. Warum? Weil die Verderbnis sich ausbreitet, wenn wir die Vermischung zulassen. Die einzige Methode, wie wir die 100 gesunden Äpfel schützen können vor der Verderbnis, ist, dass wir die 2 faulen raustun. Dann passiert nichts. Ja? Also das ist im Grunde genauso im Geistlichen. Jede Vermischung von Gesundem und Irrlehre nutzt der Irrlehre. Sie wird sich ausbreiten wie ein Sauerteig. An anderer Stelle heißt es, sie frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Ja? Das ist auch so ein falsches Wachstum. Und es wird letztlich das Ganze immer mehr durchsäuert. Und das merken wir auch, dass eben die Öffnung der Türen für die charismatische Verführung letztlich das bewirkt hat, dass viele Kreise, die früher noch eine gewisse bibeltreue Prägung hatten, sich immer weiter von der Bibel, dem Wort Gottes, entfernt haben, dass sie die Absonderung konsequenterweise dann auch gegenüber der Ökumene aufgeben und anfangen, ökumenischen Dialog zu betreiben und dass letztlich der Sauerteig immer mehr auch wegführt vom Evangelium. Letztlich ist eine der weiterführenden Stufen der Verführung, die auch aus der Charismatik Wurzeln haben, ja die Emerging Church, über die wir auch schon gehört haben. Und die hat letztlich als eine ihrer Quellen sehr, sehr viele enttäuschte und noch weiter von Christus abgedriftete Charismatiker, ja, die dann in dieser antichristlichen Strömung letztlich auch Befriedigung finden und sagen, dort finden wir das, was wir bei den Charismatikern immer noch nicht so ganz gefunden haben. Also der Abfall geht weiter, die Untergrabung auch der Autorität von Gottes Wort wird gefördert durch die charismatischen Lieder, durch die charismatischen Lehren und Praktiken. Und die ganzen Kreise der Allianz werden immer mehr von diesem Sauerteig ergriffen. Und das wird schlimmer werden, das kann gar nicht anders sein, weil alleine Buße und eine klare Trennung, so wie sie damals bei der Berliner Erklärung praktiziert wurde, könnte diese Entwicklung aufheben. Aber das ist leider im Großen ganz sicher nicht zu erwarten. Ja? Das ist auch so ein trauriges Gesetz im Reich Gottes, wenn einmal eine Irrströmung, eine Verführung über ein gewisses kritisches Maß hinaus sich festgesetzt hat und die Führer es befürwortet haben, dann gibt es fast keinen Weg der Buße und der Korrektur mehr, sondern die Verderbnis geht immer weiter. Und dann letztlich müssen sich die wenigen übrig gebliebenen, klarstehenden Gläubigen trennen von diesem durchsäuerten Kreis. Anders kann keine biblische Lösung mehr geschaffen werden. Das ist traurig, aber das ist so, wenn man sich von der Wahrheit abwendet, dann gibt Gott an einem bestimmten Punkt ein gerichtliches Dahingeben. Ja? Dass man einfach blind wird für die Wahrheit und meint, man sei völlig in Ordnung und immer weiter in den Irrtum hineinläuft. Ja? Das geschieht nicht, ohne dass Gott vorher gemahnt hätte und durch sein Wort gewarnt hätte. Aber wir können nicht alle Warnschranken Gottes übersehen und immer weitermachen und meinen, da gibt es keine Konsequenzen. Ja? Und in dem Sinn sehen wir ein Stück Verblendung, Verhärtung auch bei vielen evangelikalen Führern, die das Schiff immer mehr in Richtung Ökumene und Abfall vom biblischen Glauben steuern und gar nicht merken, sondern meinen, sie würden ihren Kreisen eine dynamische, hoffnungsfrohe Zukunft sichern. Also diese Entwicklung zeigt uns, wir haben durchaus von der Berliner Erklärung zu lernen. Wir können lernen von der Ernsthaftigkeit, von dem Glaubensmut, von der Ehrfurcht, die auch diese Brüder noch hatten vor dem Wort Gottes. Und sie waren bereit, sich selber zu beugen. Sie waren bereit, Buße zu tun. Sie haben gesagt, wir haben gesündigt. Wir haben diese Bewegung am Anfang auch befürwortet und falsch eingeschätzt. Wir haben schwärmerische Gedanken gehabt und haben dann gesagt, wir warten nicht auf ein zweites Pfingsten, sondern wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Das war ein klares Wort. Und heute, wo finden wir heute Buße von irgendwelchen geistlichen Leitern? Wo finden wir, dass jemand sagt, ich bin abgeirrt von der Bibel und vom Herrn, ich bereue es und ich will zurückkehren? Ich weiß es nicht, ob ihr sowas wisst. Ich weiß es leider so gut wie nicht. Es ist ein notvoller Zustand im Volk Gottes, aber dennoch, wir können lernen von denen, die wirklich ernsthaft diesen Kampf für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben geführt haben. Judas 3. Das war ein biblischer Auftrag. Sie haben wirklich vom Herrn geleitet, gehandelt. Sie haben die nötigen Konsequenzen gezogen und der Herr hat sich zu ihnen gestellt. Aber in der heutigen Situation ist diese ernsthafte bibeltreue Haltung, dieser Kampf für die Grundsätze des biblischen Evangeliums und des biblischen Glaubens kaum noch anzutreffen. Und diejenigen, die diesen Weg noch gehen wollen, sie werden zunehmend angefeindet als dialogunfähige Fundamentalisten. Das kommt übrigens von Seiten wie von Helge Stadelmann, Rektor in Gießen, ja, der auch immer mehr in diesen modernen evangelikalen Kurs hineinfährt, ist übrigens auch interessant, ja, Stefan Holthaus, Dekan in Gießen, wurde in den Hauptvorstand der Evangelischen Allianz aufgenommen. Ja. Das wundert mich nicht, dass er da aufgenommen wurde, mich wundert etwas, dass er das angenommen hat. Dort wird er zum Beispiel mit einem Hans-Peter Wolfsberger oder mit einem Eckhart von Mühlheim, von praktisch dem Präsidenten vom Mühlheimer Gemeinschaftsverband, brüderlich zusammenarbeiten. Wozu? Um das Volk Gottes zu verführen. So muss man das leider sagen. Ja? Also wie gesagt, aber auf der Ecke kommt auch schon das, mit den dialogunfähigen Fundamentalisten wollen wir nichts zu tun haben. Die sind gefährlich. Ja? Und das heißt, so würden damals auch Elias Schrenk und General von Vieban, so würden sie diese Leute im Prinzip auch einschätzen, wenn sie ihnen nicht noch einen ehrenvollen Heiligenschein und einen schönen Erinnerungsrahmen machen würden. Ja, man ist auch interessant, die Gnadauer Gemeinschaftsverband hat gesagt, ja, die Berliner Erklärung und die Mühlheimer Erklärung spiegeln das aufrichtige Ringen der damaligen Brüder um Wahrheit wider. Das heißt, die haben nicht gesagt, wir verwerfen die Berliner Erklärung, sondern wir haben gesagt, wir lassen die Berliner Erklärung stehen, aber wir handeln heute ganz anders. Ja, das ist Dialektik, das ist Verführung. Dann hätten sie doch wenigstens ehrlich sagen können, Leute, wir haben erkannt, die haben sich alle geirrt damals. Sie sagen einfach, wir erkennen, dass heute im Mühlheimer Verband der Heilige Geist wirkt, fertig aus. Damit haben sie die Erklärung zunichte gemacht, aber sie sagen, wir lassen sie trotzdem stehen, wir sagen nichts dagegen. Versteht ihr, das ist nicht ehrlich. In Wirklichkeit haben sie verworfen und sie könnten das genauso gut sagen, nur dann würden vielleicht noch ein paar aufwachen. Also diese Dialektik, dieser Nebel, diese Unklarheit, dass man sagt, Elias Schrenk war ein lieber Bruder, den wir sehr schätzen, aber was er damals bezeugt hat über die Pfingstbewegung, das verwerfen wir komplett. Ja? So würde also heute auch ganz klar diese Berliner Erklärung, innerlich wird sie von denen verurteilt, die diesen Weg der Vermischung und der Verführung gehen. Und dennoch war es damals der richtige Weg und es ist heute immer noch der richtige Weg. Und so wie damals ein Heinrich Dallmayr aus eigenem Erleben bekundet und bezeugt hat, diese Bewegung ist von unten, es ist ein dämonischer Irrgeist. Und er hat gelitten und gekämpft, wenn ihr mal sein Zeugnis lest, Erfahrungen in der Pfingstbewegung, das ist sehr, sehr bewegend. Also für mich, der ich Ähnliches durchgemacht habe, war das sehr interessant. Es sind dieselben Kämpfe gewesen, dieselben Nöte und auch dieselben Erfahrungen, die einen letztlich dahin bringen müssen, wenn man aufrichtig von der Bibel her urteilt, zu sagen, es ist ein dämonischer Geist. Es kann gar nicht der Heilige Geist sein. Und diese Zeugen gibt es auch heute. Es gibt immer wieder Geschwister, die herausfinden, aus der Pfingst- und charismatischen Bewegung, die dann eben auch erschreckt feststellen, ja, bei den evangelikalen Kreisen ist der Geist ja auch schon längst angekommen. Ich habe jetzt wieder einen Bruder betreut, der rausgegangen ist und der dann aus der pfingstcharismatischen Strömung und der dann versucht es, ja, in eine Gemeinde vom Brüderbund zu gehen, Württembergischen Brüderbund, und der sagt, ja, das sind auch schon die Lieder, da fängt es auch schon an. Dasselbe, was wir so gut kennen. Ja, also diese Zeugen gibt es noch, die das aus eigenem Erleben und aus biblischer Klarheit bezeugen. Es gibt noch Brüder, die auch Verantwortung tragen und die auch noch klare Worte finden, aber es werden weniger. Und dennoch, dieses Zeugnis der Wahrheit bleibt bestehen und wir müssen diese Einseitigkeit in Anführungsstrichen, diese klare Bewertung, auch die klare Abgrenzung festhalten. Denn es geht hier um einen enormen geistlichen Kampf. Der Feind versucht, gerade auch über die Lobpreislieder, auch in die letzten bibeltreuen Kreise noch diesen Verführungsgeist hineinzubringen, um den klaren Widerstand gegen diese Verführung zu brechen, um die Gläubigen mit hineinzunehmen in die große Hure Babylon, in die ökumenische Einheitskirche, in diese Verführungsströmung der letzten Zeit. Und der Charismatismus ist praktisch ein Stück sein wirkungsvollste Waffe wahrscheinlich, um diese falschen Lehren unter den Bibeltreuen zu verbreiten. Wir möchten also da wirklich sehen, dieser Kampf, der damals begonnen wurde gegen die Ausbreitung dieses falschen Geistes der Pfingstbewegung, den müssen wir auch heute mit aller Entschiedenheit führen, ganz persönlich führen, dass wir uns auch wirklich absondern von falscher Nahrung. Ich stelle immer wieder fest, die Leute hören zum Beispiel auch Wolfgang Wegert im Fernsehen. Ja, wenn man schon Fernsehen sieht und dort geistliche Nahrung bezieht, ist im Grund falsch. Ja, sollte man gar nicht machen, weil dort gibt es im Grunde nur Verführer der verschiedensten Art, die da auftreten. Von Robert Schuller angefangen über Joyce Meyer, was auch viele sehen und hören, wo man es gar nicht denkt, ja, bis hin eben zu Wolfgang Weger, der noch konservativer predigt, der aber auch immer noch ein Pfingstler ist. Ich habe noch keine Buße von ihm gehört, keine öffentliche Absage an diese falschen Geist und die falschen Lehren der Pfingstbewegung. Er ist lediglich aus dem BFP ausgetreten, ja, und das ist eine taktische Maßnahme. Das heißt noch nicht, dass jemand kein Pfingstler mehr ist. Also, ja, wenn man eben einfach sich persönlich auch absondert und sagt, ich will meine geistliche Nahrung aus wirklich gesunder biblischer Kost haben und nicht aus irgendetwas Vermischtem und Verführtem. Dort fängt's an. Bis hin zu dem, dass man sagt, ich will keine Lobpreismusik hören. Das ist vor allen Dingen für jüngere Leute natürlich ein großer Kampf, weil das so eine attraktive Musik ist, die sehr verführerisch ist. Aber da geht's los, dass wir sagen, ich will nicht die Einflüsse dieses falschen Geistes in meinem Leben dulden. Und dann bis hin in die Gemeinden, dass wir der Versuchung widerstehen, modern zu werden, uns für die Welt zu öffnen, damit wir wachsen und Erfolg haben. Das ist ein Betrug. Ja, wir müssen ja vor Gott stehen, wir sind vor dem Herrn verantwortlich. Nicht, dass Menschen uns loben und dass viele Leute zu uns kommen, ist Erfolg, sondern gelingen ist, wenn der Herr einmal von uns sagen kann, recht so, du guter und treuer Knecht. Es geht darum, den Willen Gottes zu tun. Und es bedeutet auch, die bibeltreue Gemeinde in ihrer Absonderung zu erhalten, in ihrem klaren und kompromisslosen Zeugnis für die Wahrheit Gottes, für die ganze Wahrheit Gottes. Und da ist jede Vermischung, auch mit dem charismatischen Sauerteig, letztlich der Ruin eines solchen klaren Zeugnisses. Und deswegen besteht die Aufgabe weiter, die Absonderung von diesem falschen Geist zu praktizieren, festzuhalten, auch zu verkündigen, auch biblisch zu begründen, auch wenn so und so viele moderne Christen da abwinken und sagen, das sind doch verkrustete, veraltete Standpunkte. Nein, sondern diesen Standpunkt werden die treuen Gläubigen behalten und verteidigen, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und der Herr wird sie einmal rechtfertigen und wird einmal zeigen, welchen Schaden diese Verführungsgeister im Reich Gottes angerichtet haben. Auch deshalb, weil viele Hirten und viele Diener Gottes, die es eigentlich besser wissen müssten, halbherzig waren, Kompromisse geschlossen haben und nicht treu waren in ihrem Wächterdienst. Da können uns wirklich diese Brüder, die ihren Namen unter die Berliner Erklärung gesetzt haben, ein Vorbild und ein Ansporn sein, wie man mutig und klar für die Wahrheit eintritt. Ja, ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, ja, wir wollen dir danken dafür, dass wir dein Wort der Wahrheit haben, die gesunde Lehre in deinem Wort haben dürfen. Ach Herr, und wir danken dir dafür, dass du doch auch immer wieder in diesem Kampf gegen die Verführung der Endzeit Brüder erweckt hast, die treu auch klar die Wahrheit bezeugt haben. Danke, dass wir uns auch beschäftigen durften mit dem Zeugnis der Berliner Erklärung. Herr, danke, dass wir auch sehen dürfen, dass heute einfach auch dieses Zeugnis immer noch wahr ist und immer noch auch beachtenswert ist. Gib du Gnade, dass wir selber auch ganz persönlich in der Absonderung von dem Sauerteig der charismatischen Verführung leben, dass wir wirklich dein Wort schätzen und lieben, dass wir zunehmen in der echten Geistesfülle, die du in Christus uns schenken willst. Und dass wir uns bewahren vor den verführerischen und schillernden Wirkungen falscher Geister, die heute immer mehr um sich greifen. Gib du uns biblische Nüchternheit, gib du uns Wachsamkeit und dass wir wirklich in der biblischen Absonderung leben. Gib Gnade auch noch für die Gläubigen, die in dieser Vermischung sind, die auch in den Allianzkreisen sind, Herr, öffne noch vielen die Augen, dass sie aus dieser Irreführung herausfinden, dass sie klar erkennen, wo deine Wahrheit sie auch zur Absonderung ruft. Bitte gib du da Gnade und Kraft dazu. Schenke du, dass auch noch manche Brüder und Verkündiger des Wortes doch wirklich diese Warnungen beherzigen und auch klar verkündigen, dass dein Volk auch noch geschützt wird vor diesen Verführungen. Wir bitten dich ganz herzlich, dass du da wirkst, dass du schenkst, dass wir diesen Kampf auch um die Wahrheit, um den biblischen Glauben treu weiterkämpfen, bis du wiederkommst. Und bis wir einfach in der Herrlichkeit auch den Lohn auch für die Treue und für diese Kämpfe empfangen dürfen. Herr, es geht durch Leiden und Bedrängnisse hier, aber oben bei dir haben wir Frieden und Herrlichkeit. Wir danken dir dafür. Amen.